Unterheiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zur 6. Folge von Unterheiden. Wir sind bei der Aufnahme ganz am Anfang der Passions- und Fastenzeit. Und heute geht es aber schon um den Sonntag, der ganz in der Mitte dieser Fasten- und Passionszeit ist. Dazu aber gleich in wenigen Minuten mehr. Jetzt erstmal herzlich willkommen, Nina Heeremann. Danke, dass Sie bei einem ganz, ganz dicht gedrängten Aschermittwoch die Zeit heute gefunden haben.
Hallo Pfarrer Geilhufe, natürlich, immer gerne.
Wir haben ein kleines bisschen später heute angefangen, wirklich nur so minimal, aber das war ja alles dicht gedrängt. Und wir sehen uns am Anfang immer ganz kurz über eine Videoschalte. Und das war heute natürlich besonders schön, weil Nina Heeremann das große oder ein ganz schön großes Aschekreuz auf dem auf der Stirn hatte. Wollen Sie, und ich habe, also sozusagen, ich habe eine Bitte, können Sie vielleicht den Hörerinnen und Hörern ein Stück weit die Bedeutung dieser Tradition erklären? Und dann habe ich noch eine zweite Frage, die ich erst seit gestern habe, nachdem ich Ihre letzte WhatsApp gelesen habe. Aber zunächst erstmal, können Sie ein bisschen über Aschermittwoch erzählen?
Ja, also jetzt bin ich ganz beschämt, dass ich gar nicht so viel über Aschermittwoch weiß, wie ich wissen sollte. Aber ein bisschen was kann ich schon erzählen. Und zwar, also der Aschermittwoch, und das werden alle wissen, ist seit Jahrhunderten der Tag, an dem die Fastenzeit beginnt, offensichtlich. Ja. Das weiß, glaube ich, jeder, auch wenn man gar kein praktizierender Christ ist. Aber im Alten Testament gibt es diesen schönen Ausdruck, also wenn die Juden Buße getan haben, dann haben sie sich sozusagen die Kleider zerrissen und Asche aufs Haupt getan. Also das kommt direkt aus dem Judentum, aus dem Alten Testament, als Symbol dafür, dass ich Buße tue, tue ich mir Asche aufs Haupt. Und im Christentum ist das zu einem Symbol geworden, das verbunden wird mit einem wunderschönen Satz, den einem der Priester am Aschermittwoch zuspricht, während er einem dieses Aschekreuz auf die Stirn zeichnet. Also das Aschenkreuz, gleich sage ich vielleicht noch was zu dem Kreuz, warum das ein Kreuz ist und nicht einfach nur Asche oben auf den Scheitel. Mhm. Ja. Während der Priester, also man geht in die Heilige Messe und am Ende, in Deutschland ist es glaube ich während der Messe, vielleicht in Amerika auf jeden Fall ist es am Ende der Messe, kriegt man dieses Kreuz auf die Stirn gezeichnet und der Priester sagt, bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst. Also es ist wirklich ganz ernst am Anfang der Fastenzeit. Wir werden daran erinnert, dass wir sterblich sind, dass wir vom Staub dieser Erde genommen worden sind, nach dem schönen Bild am Anfang von Genesis 2,7, wo es heißt, Gott nahm Erde und knetete und atmete dem Menschen den Lebensatem ein. Das ist natürlich nur ein Symbolbild, aber ein Symbolbild, was ganz tief zum Ausdruck bringt, wer wir Menschen sind, dass wir nämlich von uns aus erstmal nur geschaffen sind, kontingent nennen das die Philosophen, also es müsste uns nicht geben, ja, es ist wirklich Geschenk Gottes, dass es uns überhaupt gibt, nur Gott gibt es von sich aus. Wir sind entstanden und wir werden irgendwann sterben und diesen Tod soll man sich als Christ eigentlich immer vor Augen halten, denn wenn ich in dem Bewusstsein lebe, dass ich sterblich bin und dass ich irgendwann Rechenschaft für mein Leben abgeben muss und dass es nicht immer so weitergeht, lebe ich anders in einer viel größeren Bewusstsein um den Wert meines Lebens, um den Wert jeder Stunde, jeder Sekunde, weil jede Sekunde bestimmt, wer ich bin, wer ich sein werde in alle Ewigkeit. Und genau darum geht es ja auch in der Fastenzeit, dass man sich ganz neu auf Gott ausrichtet, auf das letzte Ziel unseres Lebens, tiefer in die Beziehung mit Gott kommt. Das ist ja, also das, in der Fastenzeit geht es ja nicht darum, dass man jetzt am Ende der Fastenzeit dasteht und sagt, ach, was bin ich für ein schrecklicher Sünder, sondern dass ich frei werde, mich neu auf das Ziel meines Lebens, den Urgrund meines Lebens auszurichten, um die Beziehung zu Jesus Christus. Und damit bin ich beim Symbol des Kreuzes. Warum kriegt man nicht einfach nur so die Asche auf den Scheitel gestäubt, sondern wirklich ein Kreuz auf die Stirn? Ich glaube aus zwei Gründen. Das eine ist, ursprünglich sind ja diese 40 Tage erstmal entstanden, weil Menschen sich vorbereitet haben auf die Taufe in der Osternacht. Und in der Osternacht wird man ja mit dem Krisam gesalbt und kriegt ein unauslöschliches Siegel in die Seele gebrannt, das Siegel des Heiligen Geistes, dass ich ab jetzt absolut und vollkommen Eigentum Gottes bin, weil ich mich Gott übergeben habe und ich sage, Gott, ich möchte dein Eigentum sein. Danke, dass du mir das Leben geschenkt hast. Jetzt brenne dein Siegel in mich ein. Das Siegel macht noch viel mehr, als mich zu Gottes Eigentum zu machen. Das Siegel brennt mir das Ebenbild seines Sohnes Jesu Christi ins Herz und macht mich zu einem anderen Christus. Und das kommt im Buch der Offenbarung vor, als dieses Siegel, das Zeichen Gottes, das man auf der Stirn trägt, was die Offenbarung wiederum direkt aus dem Alten Testament nimmt, und zwar aus dem Propheten Ezechiel, wo dem Ezechiel gesagt wird, es wird so etwas Gericht über die Welt gezeigt und Gott besiegelt diejenigen, die nicht gerichtet werden, bekommen ein Siegel auf, ein Tau auf die Stirn. Und im Judentum, also das Hebräische hat über die Jahrhunderte sein Alphabet geändert. Und zur Zeit des Propheten Ezechiel wurde das Tau noch so geschrieben, dass es aussah wie ein Kreuz, also ein bisschen wie ein Franziskuskreuz.
Okay.
Ja, in der Offenbarung heißt es dann, kommen diese ganzen endzeitlichen Gerichte, diese Plagen und alles Mögliche über die Welt als Folge unserer Sünde. Aber die besiegelt sind, werden gerettet durch diese Gerichte hindurch. Und das ist natürlich ein Symbol für die Taufe. Der in der Taufe mit Christus Besiegelte hat das Zeichen Jesu. Und das Zeichen Jesu ist das Zeichen, in dem er uns erlöst hat, das Kreuz. Ja. Und von daher diese Kombination aus dem Symbol der Buße, die Asche, aber das Zeichen des Kreuzes als Zeichen für das Kreuz, in dem wir erlöst sind. Ich bin schon erlöst, weil ich das Kreuz Christi angenommen habe.
Ja.
Und dann, so vielleicht jetzt noch als letzten Schmankerl, in Deutschland, also in meiner Kindheit weiß ich genau, dass wir das Kreuz auf die Stirn bekommen haben, weil wir das dann stolz durch die Stadt getragen haben und in der Schule und den ganzen Tag. Ich habe aber den Eindruck, dass in den letzten Jahren das irgendwie verschwunden ist und man nur noch so ein bisschen Asche auf den Scheitel gestäubt kriegt. Und hier in Amerika ist es wirklich noch so, und Sie haben es ja gerade gesehen, dass man ein dickes, fettes Aschenkreuz mitten auf die Stirn kriegt.
Ja.
Und das Erstaunliche ist, dass eben ganz, der Aschermittwoch spielt eine Rolle in Amerika wie bei uns ganz sicher nicht.
Ja gut, das ist die zweite Frage, die ich hatte, weil wir haben in der WhatsApp kurz uns einfach vorbereitet auf die Sendung und das ist ja immer so, dass sie von der Messe kommen, das haben wir ja schon besprochen und sie hatten einfach nur mich vorgewarnt, es kann echt sein, ich brauche länger und dann war, glaube ich, tatsächlich ihr Satz, an Aschermittwoch sind hier manche Kirchen voller als an Weihnachten und das, also
ja.
Da hätte ich gern mal eine, haben Sie eine Erklärung? Wie kommt das?
Nee, ich habe keine Erklärung, ich muss das mal rausfinden, weil erst dachte ich die Erklärung, also es ist so, die Kirchen sind wirklich voller als an Weihnachten. In meiner kleinen Pfarrei gibt es heute 4 Messen. Eine war gerade um 7:30 in der Früh, die nächste ist um 9:00, dann eine um 17:30 und dann für die arbeitende Bevölkerung, die keine der anderen Messen schafft, ist nochmal eine um 19 Uhr am Abend. Das ist aber in allen Kirchen so. Vor ein paar Jahren war ich am Aschermittwoch in Los Angeles. Da war ich in einer relativ armen Gegend, wo viele Immigranten wohnen. Da ging es morgens um 4:30 los mit den Messen. Und es hat mich so beeindruckt, weil diese Immigranten, das sind natürlich hauptsächlich Mexikaner, die gehen nicht alle am Sonntag in die Kirche, aber am Aschermittwoch stehen sie um 4 Uhr in der Früh auf, um ihr Aschenkreuz abzuholen. Und da hatte ich den leichten Verdacht, dass es eigentlich eine Art von fast so ein bisschen so ein Aberglaube ist, weil es macht ja überhaupt keinen Sinn, am Aschermittwoch mir ein Kreuz zu holen, wenn ich dann nicht als Konsequenz davon ein Leben der Umkehr führe und wieder anfange, sonntags in die Messe zu gehen, in den Gottesdienst, um Gott auch tatsächlich auszudrücken, du stehst jetzt an der ersten Stelle meines Lebens.
Ja, ohne dass das despektierlich klingen soll, aber ich meine, das ist natürlich etwas, was der Katholizismus doch an manchen Stellen mehr bietet. Ich meine, bei uns könnte man jetzt einen Kantatengottesdienst anführen und sagen, da könnte man mal sozusagen nach der Motivation der Besucher nochmal fragen, aber vielleicht ist es tatsächlich diese, also das Mehrdimensionale, man hört nicht nur das Wort Gottes und man geht zur Eucharistie, sondern man hat noch so ein drittes, man spürt, also so, ne, man bekommt etwas auf die Haut gezeichnet, man bekommt etwas, was man sieht. Das hat ja, also das soll gar nicht negativ werten klingen, aber es hat ja auch was Folkloristisches. Also es ist ja eine Folklore, die da auch eine Rolle spielt. Und vielleicht ist das, vielleicht ist auch das ein Grund für diese große Beliebtheit dieser Messe.
Ja, aber es ist natürlich erschreckend, dass die Leute so wenig katechetisiert sind, also so wenig ihren Glauben kennen, ja, dass sie denken, dieses Aschenkreuz hat jetzt irgendwie eine segnende Wirkung auf mein Leben. Ja. Weil wenn ich dann nicht die Konsequenz draus, also das Aschenkreuz lädt mich ja ein, jetzt in die Fastenzeit einzutreten und mein Leben zu ändern und auf Gott auszurichten und dann nur dieses Kreuz zu empfangen, aber dann nicht eben, ich sag, wenigstens einmal in der Woche zum Gottesdienst zu gehen, ist für mich irgendwie widersinnig. Das Erstaunliche ist, also als ich in Los Angeles war, dachte ich, okay, das ist vielleicht ein bisschen so der Aberglaube aus diesen also das klingt natürlich jetzt auch ein bisschen rassistisch, aber die lateinischen, das ist schon so, genau wie Sie gerade sagen, dass in den Ländern, wo mehr so katholische Volkstraditionen sind, der Aberglaube manchmal stärker ist als den Ländern, die auch eine gesunde Portion von Protestantismus abbekommen haben.
Ja, wer weiß.
Deswegen dachte ich, dass es bei den Amerikanern, also in den mehr typisch amerikanischen Bevölkerungsschichten nicht so wäre, aber es ist überall in Amerika. Ja. Ich habe gerade es gibt einen sehr berühmten, sehr bekannten Priester, Prediger, der ist der Präsident von einer Uni, der hat gerade in Washington bei einem wichtigen Frühstück eine Predigt gehalten und hat er erzählt, dass er am Aschermittwoch im Flugzeug saß und die Stewardess hat erkannt, dass er ein Priester ist und hat gesagt, oh, Father, ich muss den ganzen Tag arbeiten und kann heute nicht in die Messe gehen. Haben Sie zufällig Asche dabei? Und er hat gesagt, hat natürlich normalerweise nie Asche dabei. Ja? Ja. Aber aus irgendeinem Grund hatte er tatsächlich noch ein bisschen so ein Töpfchen mit Asche in seiner Aktentasche. Ja. Und dann hat die Stewardess gesagt, ja, können Sie mir bitte das Aschenkreuz aufzeichnen? Daraufhin hat sie sich im Gang vom Flugzeug hingekniet und hat ihn gebeten, das Aschenkreuz auf die Stirn zu tun. Und er sagt, am Ende des Fluges waren 3/4 der Leute im Gang gestanden und hatten um das Aschenkreuz gebeten.
Fantastisch. Fantastisch. Ja. Ich habe, ich kann nicht umhin, das zu erzählen. Ich habe, als Sie nochmal erinnert haben, gerade an die Worte, die zugesprochen werden, vom Staub bist du gekommen und, sagen Sie es nochmal,
Staub bist du. Gedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst.
Und zum Staub zurückkehrst. Und das erinnert, also so wie Sie es gesagt haben, es erinnert ja, an die, also so an unsere Geschichte, wie der Mensch geschaffen ist. Und dahinter steckt ja eine Anthropologie, die ja im Aschermittwoch zum Tragen kommt. Der Mensch ist vergänglich, der Mensch ist Geschöpf, der Mensch ist ausgerichtet auf seinen Schöpfer. Was ja vielen anderen Weltanschauungen so diametral entgegensteht. Und ich habe mich sofort erinnert, als Sie davon erzählt haben, auch gerade weil Sie zum Staub auch den Lehm noch genannt haben, der ja auch in der Bibel vorkommt. Das ist so eindrücklich für mich, die eine der frühen so Geschichten meines Vaters, die er als Christ in der DDR erlebt hat, war, dass er mal, ich glaube, da war er schon auf dem Gymnasium, aber es kann auch, oder halt, also sozusagen in der 5., 6., 7. Klasse, es kann aber auch schon früher gewesen sein, da ging der Lehrer mal in die Klasse und bevor die Stunde anfing, sagte der Lehrer, Geilhufe, komm mal nach vorne. Und dann ging mein Vater nach vorne und der Lehrer guckte ihn an, lächelnd, und sagte, also hielt ihm so seine Achsel hin und sagte, fass da mal hin. Und mein Vater so, nee, ich will da nicht jetzt hinfassen. Doch, Geilhufe, fass da mal hin. Und ich glaube, dann hat er so 3-4 Mal ihn da bedrängt und irgendwann hat mein Vater dann an seine Achsel gefasst und der guckte ihn triumphierend an und sagte, und, merkst du, ist da was drin? Und mein Vater sagte so, nee, da ist nichts drin. Und da guckte er ihn so blöd an, wie die damals waren und sagten, aber Ich denke, der Mensch ist aus Lehm gemacht. Da müsste doch hier noch ein bisschen Lehm unter der Achsel Boah. Sein, wenn das so. Und so, also Boah. So wie diese Kinder vorgeführt wurden. Also nicht nur von Erwachsenen, sondern vor den anderen Kindern auch und so diese
vom eigenen
also
Lehrer.
Was für ein einsames Leben das damals war, so für junge und alte Christen in dieser Zeit. Also so angemacht zu werden. Also ist jetzt natürlich, ja, also ist jetzt nicht das Schlimmste, was einem passieren kann, aber das, wenn man das so täglich erlebt, diese Atmosphäre. Da staune ich immer wieder, wie viele am Ende das doch noch durchgehalten haben. Und ja, das fällt mir immer ein, wenn der Staub und der Lehm aus der Schöpfungsgeschichte angesprochen wird. Mm. Ja.
Boah, naja. Ich bin völlig geschockt. Also nicht geschockt, man weiß ja von diesen Geschichten, aber wenn man dann jemanden so quasi mittelbar kennt und sich überlegt, was in so einem kleinen Jungen vorgeht. Wenn dein Lehrer, es ist ja auch noch so eine unendlich dumme Bemerkung, nicht? Ja. Das war's, ja, aber wie es dann auch so einen kleinen Jungen stellt,
ja.
dann erst recht seinen Glauben ernst zu nehmen und tiefer zu gehen.
Genau, wahrscheinlich, also ohne Zweifel wird das diesen Effekt natürlich auch gehabt haben, dass die irgendwann an den Punkt waren und sagten, sie wollen das in ihrem Leben behalten und sie wollen versuchen, daran zu glauben und das zu leben, dass die natürlich mit solchen Erfahrungen nun wirklich verwurzelt waren, dann in dem, was nicht nur unser Glauben, sondern vielleicht auch wirklich so unsere Kirche und die Gemeinden waren. Mhm. Naja, ich hatte jetzt gerade überlegt, sprichst du es an, aber ich dachte, ich spreche es an, weil ich glaube, wir alle, und ich glaube, das ist auch eine Wahrheit von christlichem Leben, dass wir alle mit Bibelstellen und auch mit einzelnen Worten aus der Heiligen Schrift Dinge verbinden, Assoziationen haben, die glaube ich, manchmal auch wichtig sind auszusprechen. Deswegen bin ich so ein großer Verfechter von Bibelgesprächskreisen, weil man die Freiheit lernen muss, auch auszusprechen, was einem jetzt gerade in den Sinn kommt, wenn beispielsweise wie heute vom verlorenen Sohn die Rede ist oder von allen anderen ja auch manchmal so bildreichen Geschichten der Bibel. Manchmal ist etwas, was andere wunderschön finden, etwas, was man auch wunderschön findet, was aber gebrochen ist oder unterbrochen ist von, bei mir ist es ja jetzt die Erzählung oder das Erlebnis meines Vaters, also so ist es ja gar nicht mein Erlebnis, aber so stark und so präsent doch noch ist, dass man das, ich habe manchmal das Gefühl, es braucht Momente, wo man das ansprechen und aussprechen und sich austauschen kann, damit man mit der Heiligen Schrift besser lernt zu leben.
Ja. Aber ganz persönlich fand ich es jetzt einfach unglaublich berührend und ich liebe immer so Zeugnisse aus der ehemaligen DDR-Zeit, weil es mich so beeindruckt, was die Menschen ertragen haben und es sollte unsere Dankbarkeit mehren, denn wenn ich heute gläubig bin und Jesus kennen darf, dann weil es Menschen wie ihren Vater gegeben hat, die sich eben davon nicht haben ins Boxhorn jagen lassen, sondern den Mut hatten, im Angesicht dieses Widerstands und der Verfolgung Jesus treu zu bleiben und uns den Glauben weiterzugeben.
Ja. Und das ist ein großer Wunsch, den wir auch haben, dass wir etwas vom Glauben weitergeben können und dass wir etwas erklären können und vielleicht klarer machen können, dass wir etwas vielleicht ein Stück weit lebendiger machen können, was bisher manchen von unseren Hörern ein bisschen trocken oder ein bisschen fern irgendwie wirkte. Und das, was heute uns beschäftigen wird, ist nicht der Anfang der Fastenzeit, den wir gerade hier, während wir aufnehmen, erleben, mit dem Aschermittwoch, sondern tatsächlich die Mitte dieser Fastenzeit. Wir sprechen heute, also die nächsten, ja, so 25 Minuten noch, über den Sonntag, der genau in der Mitte der Fastenzeit ist. Von diesem Sonntag ab sind es noch 21 Tage bis Ostern. Und das ist ein Sonntag, den, glaube ich, die Katholiken unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht wirklich deshalb vielleicht nicht kennen, aber jetzt vielleicht wissen, dass es dieser Sonntag ist, weil das einer von, wenn ich es richtig weiß, zwei Sonntagen im Jahr ist, an denen die Priester Und ich denke, Sie haben ja auch hin und wieder Paramente in der Kirche, aber in jedem Fall, an denen die Priester, wenn die Kirchgemeinde das vorrätig hat, hellviolette beziehungsweise umgangssprachlich würde man sagen, rosa Messkleidung tragen.
Ja, tatsächlich rosa. Also im alten Missale steht sogar drin violett oder rosane Gewänder.
Ach, tatsächlich, weil das, ich meine, das hatte ich jetzt natürlich nicht nochmal auf die Schnelle nachgeschlagen. Der Hintergrund dieser Farbwahl ist, dass, ich meine, das passt jetzt natürlich auch zum Aschermittwoch, die Farbe der Bußzeiten ist das Violett.
Ja,
und,
genau.
Und das zieht sich durch natürlich die Fastenzeit, durch, jetzt überlege ich gerade, natürlich die Adventszeit.
Ja, genau. Weil die Adventszeit, das wissen die wenigsten, ist nämlich auch eine Bußzeit. Aber da essen wir die ganze Zeit Lebkuchen und Glühwein. Aber das ist nicht die Intention der Adventszeit.
Ja, jetzt hatte ich nur noch mal überlegt, ist zwischen Fastenzeit und Adventszeit noch einmal violett?
Nee, nur diese zwei Zeiten.
Ja, denn beim Ewigkeitssonntag ist es ja schwarz.
Ah, das haben wir nicht mehr.
Ach so, ja. Also das
Was ist der Ewigkeitssonntag?
Na, bei uns umgangssprachlich der Totensonntag, also der letzte Sonntag vor dem ersten Advent. Also der letzte Sonntag des Kirchenjahres.
Ja, ja, das also wäre bei uns aller Seelen. Mhm.
Ja, genau. Also genau, es ist um dieselbe Zeit und die also ähnliche thematische Schwerpunktsetzung. Und also die Fastenzeit hat das Violett. Und wir befinden uns mit dem Sonntag Lettare, also mit diesem Sonntag in der Mitte der Fastenzeit, 21 Tage bis zum Osterfest, mit diesem Sonntag Lettare genau in der Mitte. Und es hat sich relativ früh eine Tradition herausgebildet, die diesen Sonntag in der Mitte der Fastenzeit, ja, man könnte fast schon sagen, zu einer Art kleinem Osterfest stilisiert hat. Also das ist natürlich ein Stück weit übertrieben. Ich glaube, manchmal sagt man es in dem Volksmund, der keiner ist, aber manchmal spricht man, glaube ich, wirklich von kleinem Osterfest. Kennen Sie das Wort?
Nee, ich kenne nur den Ausdruck Lettare.
Ja, und der Sonntag Lettare, und das hatte ich jetzt extra mir für die Sendung rausgesucht, weil wir das in der vorherigen auch schon hatten. Und da blieb es, glaube ich, da kann ich mir vorstellen, dass das für manchen Hörer und für manche Hörerinnen etwas zu trocken geblieben ist. Wir hatten ja erklärt, die Fastensonntage haben eigene Namen. Und diese Namen sind nicht irgendwie erdacht, sondern die werden entlehnt aus dem ersten Wort der Psalmantiphon, die für diesen Sonntag ausgewählt ist. Und diese Antiphonen, die können sozusagen aus der Heiligen Schrift sein, die können auch aus den Psalmen stammen, sie können aber auch tatsächlich erklärende, kommentierende, kurze Verse sein, die dem Psalm hinzugefügt werden. Und ich will einfach die Antiphon von dem Lettare-Sonntag uns einmal vorlesen, weil das so schön ist, das ist ein biblischer Text aus dem Jesaja-Buch, aus Jesaja 66. Und auf Deutsch, also in der, ich glaube, dass ich die Einheitsübersetzung tatsächlich, ja genau, ich habe die Einheitsübersetzung gefunden, dort heißt es, freut euch mit Jerusalem, jubelt in der Stadt alle, die ihr sie liebt, seid fröhlich mit ihr alle, die ihr über sie traurig wart, saugt euch satt an ihrer tröstenden Brust, trinkt und labt euch an ihrem mütterlichen Reichtum. Und das ist in Latein, und jetzt können die natürlich aufhören, die das jetzt vielleicht wirklich zum ersten Mal so jetzt wahrnehmen, Lettare Jerusalem et conventum facite omnes qui diligitis eam gaudete cum letitia quin tristitia fuistis ut exultetis et satiemini ab uberibus consolationes vestrae. Das ist die Antiphon des Lettare-Sonntags und eben das erste Wort, Lettare Jerusalem, freut euch mit Jerusalem.
Okay, darf ich dazu jetzt noch was sagen?
Ja, dass ich es falsch ausgesprochen habe wahrscheinlich.
Nein. Ach, Quatsch, über solche Kleinigkeiten achten wir gar nicht.
Los, schieß sie los.
Ja, also ich habe jetzt, was ich jetzt gerade noch dazugelernt habe, ist, dass dieser Introitus, den Sie gerade vorgelesen haben aus dem Buch Jesaja, deswegen gewählt ist, weil ursprünglich die erste Lesung aus dem Galaterbrief kam, wo der heilige Paulus davon spricht, dass es eben den Berg Sinai gibt, der jetzt symbolisch für die Hagar steht, die Sklavin. Und unsere Mutter ist das himmlische Jerusalem. Also es ist genau wie Sie sagen, es ist tatsächlich insofern ein kleines Ostern, dass der Blick schon auf das Osterereignis und die Frucht von Ostern vorausschaut, nämlich dass Jesus uns den Zugang in den Himmel erwirbt, sozusagen. Also dass wir befreit sind und unser himmlisches, dass wir nicht mehr auf das irdische Jerusalem zugehen, sondern das himmlische Jerusalem. Und dieses Freut euch mit Jerusalem steht eben für die Freude, die wir haben sollen mit allen Engeln und Heiligen, die schon im Himmel sind. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Aus diesem Grund, also hier heißt es in der Erklärung, dass weil Jesus uns am Kreuz den im irdischen Jerusalem den Sieg errungen hat, deswegen sollen wir an das himmlische Jerusalem denken, dessen Tore durch den Tod Christi für uns eröffnet worden sind. Jetzt halten Sie sich fest, aus diesem Grund hat man früher an diesem Tag eine Rose gesegnet, eine als die Königin der Blumen, denn es es war früher die Vorstellung oder so in der symbolischen Vorstellung der Ikonografie wird ja der Himmel als ein Garten voller Blumen sich vorgestellt.
Ja.
Und unter den Blumen ist die Rose die Königin und deswegen wird eben diese Rose als Symbol dafür, wurde die Rose an dem Symbol dafür gesegnet, dass der Himmel uns jetzt offen steht und aus dem Grund trugen die Priester Rosa.
Ja, und ich hatte das auch bei mir.
Verzeihung.
Nein. Also ich will nur bestätigen und kann auch wirklich sagen, ich habe das nicht gewusst und habe aber tatsächlich dadurch auch nochmal lernen können, dass das Rosé kommt augenscheinlich von dieser Rose, die tatsächlich auch der Papst selber an diesem Tag zu weihen pflegte und an herausragende Persönlichkeiten verteilte. Dass dieses Rosé die Farbgebung irgendwann der liturgischen Gewänder geprägt hat und eben sich so schön verbindet, also nicht nur in der Sprachtradition und der Bildtradition der Heiligen Schrift und der Propheten und sozusagen mit der theologischen Auslegung dessen, was in Jesus Christus am Karfreitag und am Ostersonntag passiert, sondern tatsächlich auch, dass es dann, könnte man sagen, rein physikalisch in der Art und Weise, wie Farben entstehen, sich tatsächlich auch darin äußert, dass das Violett der Fastenzeit mit etwas von dem Weiß des Osterfestes so aufgehellt wird, dass es eben ein helles Violett oder eben dann fast schon ein Rosa ist. Und seitdem, also ich habe es jetzt bei Bieritz rausgelesen, ungefähr ab dem 16. Jahrhundert, also sagen wir mal ab der Zeit, wo die Reformation stattfand, ist es belegt, dass im katholischen Raum die Priester das Rosa dann tatsächlich in den Messgewändern auftragen.
Ach so, erst ab dem 16. Jahrhundert, interessant.
Steht hier, ob das jetzt, der Weisheit letzter Schluss ist, aber ich glaube, manchmal sind wir auch versucht, Dinge als seit im Grunde zwei Jahrtausenden gegeben vorauszusetzen, und manchmal sind manche Dinge doch erst, in Anführungsstrichen, 500 Jahre alt.
Ja, genau.
Aber
der Letare-Sonntag ist älter als 500 Jahre.
Der Letare-Sonntag ist viel älter als 500 Jahre. Aber tatsächlich die liturgischen Gewänder, es ging nur jetzt um die liturgischen Gewänder, das ist tatsächlich irgendwie, so wie ich es jetzt gefunden habe, belegt ab dem 16. Jahrhundert. Aber auch das sind vielleicht Fußnoten.
Ja, aber es ist eben tatsächlich so, dass überall in jeder Pfarrei gibt es ein rosa Gewand für den Gaudete-Sonntag in der Adventszeit und den Letare-Sonntag in der Fastenzeit.
Und bevor wir zu den biblischen Texten des Tages kommen, ich finde noch eine andere schöne Entdeckung, die ich gemacht habe. Es wird erzählt, es gibt so einen Klang von ja schon etwas gedämpfter Freude, die diesen Fastensonntag auszeichnet. Und das hat beispielsweise, Sie haben das am Anfang der Sendung gesagt, diese Riten, die um die Taufvorbereitung herum entstanden sind, stark geprägt. Und nämlich gibt es an dem Letare-Sonntag, und da könnten Sie mir mal und uns mal erzählen, ob es das heute als Brauch weiterhin gibt, die an diesem Tag vollzogene Öffnung der Ohren. Der Täufer berührt die Ohren und die Nase des Täuflings, also des Täuflings, der in der Osternacht getauft werden wird, und spricht dabei Ephata, das heißt öffne dich, also Markus 7. Also am Letare-Sonntag noch einmal so ein Punkt in der Vorbereitung für die Taufe der Katechumen in der Osternacht. Und jetzt eben so dieser Moment, wo der Täufer im Namen Gottes die Täuflinge berührt und sagt, ja, sei offen für, ich denke, für das Wort Gottes und für den Geist Gottes. Ich spreche dir das zu und geh nun mit offenen Ohren und mit, sozusagen mit dem, was alles einatmet, geöffnet in diese Welt hinaus und suche und höre, nehm auf das, was Gott sagt und tut und dir in dein Leben bis zu diesem Osterfest mitgibt. Kann man das so sagen?
Ach, da muss ich leider meine liturgische Unkenntnis gestehen. Und die liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass ich in Deutschland groß geworden bin, wo viele schöne Traditionen längst nicht mehr praktiziert werden.
Das heißt, das haben Sie ja gar nicht kennengelernt bisher, diese Öffnung der...
Ja, ich überlege jetzt gerade, ich durchforste mein Gehirn, ob ich es in Amerika mal erlebt habe, wo ich ja erst, da habe ich bis jetzt nur 5 Fastenzeiten erlebt. Mir ist aufgefallen, also hier werden unheimlich, also vergleichsweise viele Menschen in der Osternacht getauft. Ich weiß nicht, Sie sind ja auch großartig mit Erwachsenenkatechese und haben tatsächlich Taufen in der Osternacht.
3 hier haben wir wahrscheinlich dieses Jahr.
Ah ja, und hier haben wir sowas wie 40.
Ja.
Und so.
Way to go.
Genau, aber das ist einfach, der ganze Kontinent ist anders, nicht? Die ganz viele Asiaten, die und viele Studenten, wir haben ja Stanford hier in der Nähe und ja. Also es ist wirklich, in jedes Alter ist dabei, also vom 80-Jährigen bis zum 6-Jährigen. Und da ist mir schon aufgefallen, dass es Momente in der Fastenzeit gibt, wo die eingeführt werden als Katechumenen. Also da gibt es so verschiedene Stufen.
Ja.
Aber ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen könnte, dass ich diesen Ephata-Ritus erlebt habe. Mir ist bewusst, dass es diese Dinge vor dem Konzil gab. Und jetzt erinnere ich mich, dass ich bei einer Erwachsenentaufe dabei war. Die fand aber aus irgendwelchen Gründen im September statt. Und da war das Teil des Taufritus.
Ach ja, schön, ja.
Aber ich weiß nicht, ob der Priester das deswegen gemacht hat, weil, ob das im neuen Taufritus noch drin ist oder ob er sich die Freiheit genommen hat, weil seit Papst Benedikt das Motu Proprium im Jahr 2005 erlassen hat, dass Priester auch nach dem alten Ritus die Heilige Messe feiern dürfen oder die Sakramente spenden, könnte sein, dass der Priester sich die Freiheit genommen hat, alte Elemente da einzubauen. Aber schade. Ich muss wirklich gestehen, dass ich schwach, liturgisch sehr schwach auf der Brust bin und das nicht weiß.
Danke nochmal für die Klarstellungen und so ein paar Erzählungen. Wir wollen mal hineinschauen. Ich finde es an diesem Sonntag wirklich besonders spannend. Wir haben katholischerseits und evangelischerseits Lesungen, die erstaunlich, also ich finde nicht, dass sie weit auseinander liegen, aber nichtsdestotrotz sind sie sowohl in ihrer Gattung als auch zunächst in dem, was sie erzählen, echt relativ weit voneinander entfernt. Frau Heeremann, was ist die Lesung im katholischen Messbuch für den Letare-Sonntag in diesem Jahr?
Ja, also erstaunlicherweise Lukas 15, wobei... Ja. In der Tradition, also bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, hatten wir an diesem Sonntag die Brotvermehrung. Und zwar aus dem schlichten Grund, dass, wenn man als Erwachsener getauft wird, man ja in der Osternacht nicht nur getauft wird, sondern auch das erste Mal den Leib Christi empfängt und an der Eucharistie teilnimmt.
Ja.
Und deswegen war an diesem Sonntag der Fokus genau auf diese, also wir haben jetzt schon 4 Wochen oder 3 Wochen Fastenzeit hinter uns, ganzen Taufsymbolik ist schon aufgeleuchtet und jetzt ist das plötzlich im Blick, worauf, was eigentlich das Ziel der Taufe ist. Und deswegen staune ich jetzt selber ein bisschen darüber, dass das bei der Liturgiereform diese Lesung ausgewechselt wurde,
ja,
für die Lesung vom verlorenen Sohn, die jetzt wieder...
Lukas 15, das ist der verlorene
Lukas
Sohn.
Lukas 15, genau, die ja wieder mehr so den Aspekt von Buße und Umkehr,
ja,
in den,
ja,
Blick
eben
nimmt.
Ja.
Und nicht so sehr das Ziel, sondern den Weg.
Den Weg, ja, genau.
Ja.
Ja, aber dann, das ist ja dann, also... Ja.
Und es gibt noch eine interessante Sache.
Ja.
In dieser Liturgiereform gibt es ja jetzt, habe ich schon mehrmals gesagt, das Lesejahr A, B und C. Und das Lesejahr A hat einen sehr alten Lesezyklus aus dem ersten Jahrtausend wieder, glaube ich, hervorgeholt. Und da ist im Lesejahr A wäre die Heilung des Blinden nach dem Johannesevangelium dran. Und das wiederum hätte einen ganz tiefen Taufbezug, weil in der Taufe geschieht ja genau das, dass unsere, nicht nur die Ohren geöffnet werden, sondern auch die Blindheit des Menschen für Gott geheilt wird, dass wir Jesus Christus sehen können.
Ja. Ja, und das ist, okay, wir haben...
Nur als Warnung für Zuhörer, die jetzt vielleicht am Sonntag in die Messe gehen und sich denken, warum kommt da jetzt Johannes 9, die Heilung des Blinden, und nicht, wie die Frau Heeremann gesagt hat, der verlorene Sohn. Weil die Priester können, wenn sie wollen, immer das Lesejahr A in der Fastenzeit benutzen. Also,
ach so,
das hat einen besonderen Status.
Mhm. Ja.
Wenn man will, kann man immer Lesejahr A nehmen.
So viel.
Aber ich vermute, die meisten werden Lukas 15 nehmen, also den verlorenen Sohn.
Ja, und wir haben als Predigtext, das eines der johannäischen Ich Bin-Worte, dieser Johannes zeichnet sich ja ein Stück weit dadurch aus, dass er etwas, was die synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, und was die Briefe, natürlich vor allem die Paulusbriefe, jeweils haben, ein Stück weit miteinander verbindet. Also während die synoptischen Evangelien natürlich nicht nur, aber weitestgehend zunächst die Biografie und das Schicksal Jesu Christi erzählen, befassen sich die Briefe relativ grundsätzlich mit der Frage, was bedeutet das, dass dieser Jesus Gott gewesen, also dass dieser Jesus Gott ist.
Mhm.
Das Johannesevangelium ist das Evangelium, was ein Stück weit beide Aspekte zueinander bringt. Also Gott, Jesus kündigt nicht das Himmelreich an, also ich will jetzt nicht zu schematisch sein, sondern er zeigt, dass es mit ihm anbricht. Er zeigt, dass er das Zeichen Gottes in dieser Welt ist. Das Realsymbol, wie Eberhard Jüngel sagen würde. Und deswegen ist so charakteristisch für dieses Johannesevangelium, dass es starke Selbstbezeichnungen Jesu gibt. Ich bin die Tür, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und eben ein anderes, was jetzt
die
Lesung...
Ich bin die Auferstehung.
Wie bitte?
Ich bin die Auferstehung, ich bin der gute Hirte.
Ja.
Ich bin der Weinstock.
Ja, und das, was jetzt an Letare die Lesung ist, ist das Ich-Bin-Wort, ich bin das Brot des Lebens. Und das steht im Zusammenhang, und Predigtext ist so kurz, dass ich ihn in der Luther-Übersetzung vorlese. Es ist tatsächlich eigentlich nur ein Absatz. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Also auf den ersten Blick der verlorene Sohn, der von seinem Vater weggeht und in der Welt merkt, dass er doch hätte besser beim Vater bleiben sollen und dann reumütig zum Vater zurückkehrt und dann erstaunt über dessen Liebe ist. Dieses Gleichnis, das ist das eine, und eben dieses Ich-Bin-Wort von Johannes, das ist das andere. Also, Frau Heeremann, ich vermute, wenn wir das Brotwort haben und Sie das jetzt hören, vielleicht auch gerade noch mal Neben der Geschichte vom verlorenen Sohn denke ich, dass ihre erste Deutung ist auf die Eucharistie hin. Jesus ist das lebendige Brot, was uns in der Messe gegeben wird. Mhm. Liege ich da richtig?
Ja, klar. Ich hatte versucht, eine Verbindung vom verlorenen Sohn zwischen und dem, Sie haben das gerade auch angedeutet. Ja, und zwar, der verlorene Sohn geht doch, also hat das Erbe des Vaters und geht in ein fernes Land und dann verschwendet er es dort, wie der ältere Sohn sagt, mit Dirnen. Ja. Evangelium benutzt das Bild vom Schweinetrog und dann denkt er sich, also er dient sich jemand an und dient am Schweinetrog und denkt sich, ah, würde man mir doch wenigstens von den Schoten geben, die hier die Schweine essen, also noch nicht mal das kriege ich jetzt zu essen und kommt hier vor Hunger um und sagt, ich will zu meinem Vater zurückgehen, im Hause meines Vaters gibt es viel Brot. Und das Erstaunliche ist, dass Jesus im Johannesevangelium in der gleichen Rede, aus der Sie gerade einen Auszug zitiert haben, sagt, ganz am Anfang, müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird.
Ja.
Und das ist eigentlich das ist genau die Gegenüberstellung zu dem, was beim ihr verlorenen Sohn passiert. Verzeihung, ist mir gerade der Kopfhörer rausgefallen. Der verlorene Sohn denkt sich, die Fülle des Lebens, die kriege ich, wenn ich mich ganz in diese materielle Welt hineinschmeiße und alles aufsauge, was diese Welt zu bieten hat. Und Jesus sagt, nee, es ist genau andersrum. Das lebendige Brot, die Fülle des Lebens, die kann dir nur der himmlische Vater schenken. Müh dich nicht ab um die Speise, die verdirbt. Also all dieses Materielle, von dem du glaubst, dass wenn du das nur hast, dann wird deine Seele endlich gesättigt sein und dann bist du glücklich. Und Jesus sagt, nein, du wirst nie genug haben, du wirst nie satt genug sein, weil diese Dinge deine Seele nicht sättigen können.
Ja.
Und das Einzige, was dich sättigen kann, bin ich.
Ja. Also das, natürlich ist das die Verbindung. Ich hatte so für mich eigentlich auf dem, ich fand es eigentlich so schön, diese beiden Lesungen jetzt mal in Anführungsstrichen nebeneinander zu haben, weil es so deutlich macht, die Lehre der Welt, oder was heißt die Lehre, aber es macht so deutlich, dass die Welt nicht in der Lage ist, uns satt zu machen, egal wie viele Möglichkeiten sie bietet. Also ich denke, ein Beweggrund des verlorenen Sohns zu gehen, ist ja, dass so das Leben mit dem Vater eben nur eine Option ist. Und es gibt ja dort draußen so viele, und egal wie viele er mit wie viel Geld auch immer nutzt und in Anspruch nimmt, es führt nie dazu, dass er ausgefüllt ist mit dem, was ihn tatsächlich trägt, dass Ruhe einkehrt, dass Orientierung da ist, dass ja auch ein gewisses irgendwie Glück da ist. Und Jesus ist ja so radikal, dass er wieder auf nur diese eine Option zurückverweist mit diesem radikalen Ich und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und damit, und deswegen hatte ich am Anfang so gefragt, das war gar nicht provokant gemeint, sondern das war eben so meine Vermutung, natürlich deuten auch wir es zuerst und auch richtigerweise auf die Feier der Eucharistie, die Feier des lutherischen, also des Abendmahls nach dem lutherischen Verständnis, was ja genauso der Leib und das Blut des Herrn sind, das Fleisch, was wir von ihm essen, von dem wir tatsächlich satt werden und nicht sterben werden. Aber es ist eben auch nicht nur, in Anführungsstrichen, das Sakrament des Altars, sondern es ist auch das Leben mit diesem Christus, was ein Leben in Fülle ist und was ein Leben ist, das ohne Durst und Hunger, zumindest um Durst und Hunger nach dem, was das eigentliche Leben ist, auskommen kann, weil es diesen Jesus ins Leben geschenkt bekommen hat. Also insofern, wenn man es so weitet, finde ich, werden natürlich zwei Aspekte behandelt. Mehr die Buße bei Ihnen in der Lesung, das andere mehr bei uns. Aber nichtsdestotrotz, es gibt einen ganz stringenten inneren Zusammenhang, wie ich finde.
Ja, wie immer das Wort Gottes so harmonisch ist und sich gegenseitig erleuchtet. Es gibt noch einen Aspekt hinter dieser Brotrede, den ich ganz spannend finde, ist das nämlich schon im Judentum des ersten Jahrhunderts. Die Juden haben ja auch ihrer Geschichte nicht gedacht als etwas, das irgendwie einmal historisch vor so und so vielen 100 Jahren passiert ist, sondern haben auch angefangen, eine mystische Bedeutung in dem, was passiert ist, zu suchen. Ja. Und bei Philo von Alexandrien finden wir, dass er das Manna in der Wüste sagt, ja, schön und gut, die haben da Manna gegessen, das stimmt, das hat sie leiblich am Leben gehalten, aber die Seele muss ja genährt werden. Und Philon, sagt man, glaube ich, auf Deutsch, hat gesagt, dass das Manna in der allegorischen Lektüre, für die er berühmt ist, das Wort Gottes ist. Also das Geschenk der Tora ist das Wort Gottes und damit hat Gott Israel jeden Tag ernährt, weil Jesus sagt ja auch in der Versuchung dem Teufel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Also schon im Alten Testament wird das Wort Gottes dem Brot für die Seele gleich gesehen. Und wenn jetzt Jesus eben, wenn die Juden hier sagen, Gott hat uns das Manna gegeben und Jesus sagt, nein, mein Vater hat euch das Manna gegeben und ich bin das Brot für das Leben der Welt, dann hat es eben schon von daher diese doppelte Bedeutung. Er ist das Wort Gottes, das letztendgültige Wort Gottes und er ist dann auch nochmal das Fleisch gewordene Wort Gottes, das sich uns tatsächlich unter der Gestalt des Brotes im Gottesdienst zur Nahrung gibt. Ja. Damit wir das Leben in uns haben, damit er uns in sich hinein verwandelt. Augustinus sagt das so schön. Jede Speise, die wir zu uns nehmen, die verwandeln wir in uns selbst. Aber wenn wir den Leib und das Blut des Herrn empfangen, dann verwandelt er uns in sich hinein.
Ist nicht Augustinus Spruch, werde, was du bist, Kind Gottes?
Das ist sicher auch ein Augustinus Spruch, ja.
Und damit ist die Vieldimensionalität des menschlichen Lebens, des Lebens vor Gott angesprochen. Und das Geheimnis dieses Sonntags, des Sonntags Letares, ist das, was sozusagen das himmlische Jerusalem, auf das wir hoffen. Und das, was wir von dem, was im irdischen Jerusalem passiert ist, kennen. Das verbindet sich in der Botschaft des Sonntages von dem Ich bin das Brot des Lebens, Wort Jesu und seinem Gleichnis vom verlorenen Sohn, der ja niemand anderes ist als wir selber. Der verlorene Sohn ist ja einfach die Erzählung unseres Lebens und unserer Beziehung und der hoffentlichen Rückkehr zu dem Vater, der auf uns zurennt mit den offenen Armen. Damit müssen wir langsam zum Schluss kommen. Aber was ich betonen will, weil mich das selber tatsächlich selber so unendlich berührt, ist, wie der Gottesdienst, wie die Messe in der Lage ist, das ganze Leben mit allen seinen Dimensionen einmal und vollständig anzusprechen. Hey, Johann. Okay, ich bin in 3 Minuten da. Das ganze Leben mit dem, was es ausmacht, also die Fehler, die Sehnsüchte, das, was Gott in dieses Leben spricht und von Anfang an vor dieses Leben gesetzt hat mit seinem Versöhnungswerk, dass das in einer Messe seinen Platz und seinen Ausspruch findet und damit die sozusagen in das Geheimnis unserer Beziehung mit Gott einführt und uns den Trost gibt, der uns mindestens bis in den nächsten Tag, die nächste Woche und bis zum Osterfest bringt. Das sage ich immer über jeden Sonntag, wenn mich die Leute fragen, warum mir der Sonntagmorgensgottesdienst so wichtig ist und ich sie dazu einlade. Aber ich finde, gerade bei solchen Festen wie dem Letare-Sonntag, da kommt es so deutlich und so plastisch vor Augen. Ich musste das jetzt einfach nochmal aussprechen.
Ja, und es ist ja, ich meine, ja, das ist so schade, nicht traurig, dass die Menschen nicht verstehen, dass Gott schenkt uns ja die ganze Woche und alles, was wir während der Woche an unsere Arbeit, unsere Berufung, unsere Familie, die Vergnügungen, das ist ja alles Gott geschenkt. Aber es kann letztlich nur den Leib ernähren und wir dürfen die Seele nicht verkümmern lassen. Die Seele braucht Jesus. Letztlich sind wir nicht auf Erden, also das Paradies ist nicht auf Erden und unser Leben ist, muss man eben radikal sagen, die Schrift sagt, wenn es hochkommt, sind das Leben des Menschen sind es 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80. Heutzutage sind wir Gott sei Dank schon fast meistens in den 90er Jahren, aber es kennt ein Ende. Und Gott will uns sagen, dein Leben ist bestimmt für die Ewigkeit. Nähre deine Seele, damit sie die Fülle in der Ewigkeit bekommt, aber auch damit die Ewigkeit schon jetzt in deine Seele eintreten kann. Denn schon im Hier und Jetzt kann nur ich deine Seele mit Frieden erfüllen und Sättigung. Ja? Nur ich kann deiner Seele eine Zufriedenheit und eine Sättigung geben, die dir die Dinge dieser Welt nicht schenken können. Ja. Und das muss man erfahren und jede Woche nähren.
Ja, und heute, wir sind zwar am Letare, aber noch einmal, heute haben Sie es so schön tatsächlich mit einer Berührung erfahren, ein Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet bekommen. Also wirklich die Vieldimensionalität, die Glauben und Leben mit Gott hat. Das ist die Schönheit von einem Leben in der Kirche und in der Gemeinschaft von den Christen und tatsächlich auch in der Ökumene, die hoffentlich eine Vielfalt in einer Einheit irgendwann ist. Das kann ich jetzt nur noch als These in den Raum stellen und vielleicht beim nächsten Mal reden wir darüber. Frau Heeremann, meine Kinder sind vom Kinderchor zurück. Wir kommen zum Schluss. Ich danke Ihnen für diese schöne Folge und dieses schöne Nachdenken über das Freue dich Jerusalem an diesem Letare-Sonntag.
Danke und ich freue mich, Sie in 2 Wochen wiederzuhören.
Danke allen, die eingeschaltet haben und zuhören. Vielen, vielen Dank auch für das schöne Feedback immer und vor allem auch immer diese Ergänzungen und diese detaillierten Informationen zu den einzelnen liturgischen Dingen oder zu den Lesungsänderungen oder Übersetzungsmöglichkeiten. Es ist eine Freude von euch und von Ihnen zu hören. Manchmal schicken Frau Heeremann und ich uns das noch hin und her und erfreuen uns daran. Vielen Dank und jetzt bleibt behütet und gesegnet in dieser Fastenzeit. Gott möge euch Kraft schenken für das, was vielleicht auch durchzuhalten ist und immer wieder Freude an dem, was er in dieser Zeit an Worten und an Dingen in euer Leben schenkt. Bleibt behütet und gesegnet und bis in 2 Wochen. Auf bald. Thank you.